Ich hab gesagt, zuhören! Hier, im Octarius, ist es jetzt richtig schön am Brodeln. Überall wird gebrüllt, geschossen und geprügelt. Genauso, wie ich das mag. Aber irgendwas ist komisch. Da kamen plötzlich so Viecher an. Ihr habt sie gesehen. Lauter Zähne und Klauen und so ein Glimmer überall. Die sind nicht mal zum Plündern da. Die wollen einfach alles fressen. Alles. Uns, die Panzers, die Squigs, ja sogar die verdammte Erde. Aber scheiß drauf. Die sind eine gute Klopperei. Schön zäh. Richtig schön zum Brei hauen. Dann, da hinten, da schleicht das im Imperium rum. Diese Weicheier von Menschen mit ihren vielen Knarren. Ich sehe sie schon, wie sie da hocken an den Rändern und reinstarren und warten, dass sie ein Stück von der Klopperei abkriegen. Lächerlich. Das hier ist unser War. Unsere Klopperei. Wenn sie rein wollen, kriegen sie auch ein paar auf die Schnauze. Und dann, vor ein paar Tagen, ich schwör's bei meinem Spalter, waren sie kurz da. Die, Alter, die Ildi. Da diese verdammten Spitzohren eben. Hab einen gesehen, wie er einfach vor mir weggeflutscht ist, als ich ihn grad richtig schön die Zähne auskloppen wollt. Feige kleine Stinker. Aber egal. Dann stehen sie auch nicht dumm im Weg rum, wenn wir die Käferkumpel mit Dacker eindecken und zermoschen. Also Jungs, was auch immer hier abgeht, was auch immer diese komischen Schwarmviecher planen oder die Blechbüchsen von den Space Marines vorhaben, das juckt uns nicht. Hier wird gedroschen und geballert, bis nichts mehr steht. Das hier ist unsere Zeit, unsere Klopperei. Jetzt wird gebrüllt, jetzt wird gemoscht.
Meine lieben Freunde, willkommen bei einer weiteren Folge Adeptus in Ebris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabba und
euer Irmleute, was geht?
Was geht? Da. Wir sind am Start, Alter. Ja. Es ist so ein wunderschöner Frühlingstag und irgendwie packt mich die Laune. Ich bin zu meinem Kühlschrank gegangen, ja, und jetzt sehe ich hier neben mir eine Auswahl, möchte ich sagen. Eine exquisite Reihe an verschiedenen Bieren. Ne? Mich blickt an ein Bellheimer Lord, ne? Natürlich aus Bellheim.
Pfälzermarke.
Dann blickt mich an ein Hasseröder, Premium-Pilz natürlich, aus Wernigerode am Harz in Sachsen-Anhalt. Grüße gehen raus an den Brocken. Und dann habe ich natürlich ein Tegernseer Hell, direkt vom Tegernsee in Bayern. Wunderschön. Auch mit natürlich dem Pfälzer Löwen auf dem Wappen, weil Geschichtsstunde mit Jabba. Viele bayerische, kurpfälzische und pfälzische Wappen zieren den Pfälzer Löwen, ne, der bis heute auch zum Beispiel von Neustadt an der Weinstraße das Wappentier ist. Und das findet man eben auch in den bayerischen Wappen, weil Bayern damals mal die Pfalz, wie soll ich sagen, besessen hat, regiert hat, ja.
Ja, also, ne, innerdeutsche Grenzen, das ist eine sehr, sehr reiche Geschichte.
Schwierig, ja.
Ja, du Kosmopolit, ey, du hast dich ja richtig, bei mir gibt's Riesling.
Ah, oh, das ist aber auch sehr exotisch für die Schweiz. Ja, ein sehr exotischer Drink.
Nochmal richtig schön hier ins Doppelglas damit. Und dann direkt Sprudel hinterher. So.
Oh, wichtig. Ich mache jetzt das Tegernseher hell auf, weil ich mag einfach so dieses Helle, ne, wenn das das erste Bier ist. Das hat dann immer so einen besonderen Geschmack, finde ich. Also. Klick, klink.
Macht der da eine Sache draus?
Ja, ich meine, Bier aufmachen ist auch quasi kochen.
So. Dann sage ich mal Prost.
Cheers, mein Lieber. Auf die Folge. Oh, jetzt bin ich schon richtig in Stimmung.
Denn die muss unter einem guten Stern stehen. Gut. Schon länger ringe ich mit diesem Thema. Und ich habe allerdings auch keinen Bock, mir sämtliches Material dazu zu kaufen und durchzulesen. Und deswegen machen wir es einfach so, wir springen da rein und labern drüber.
Ich habe Angst, Tim. Bitte halt mich. Nein, es ist alles in Ordnung. Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber wir reden. Deswegen soll ich mal raten.
Ich kann dir gerne ein Zitat geben, das dir null weiterhilft.
Okay, geil. Da habe ich Bock drauf.
Mhm. Wir können weder mit noch ohne die Hoffnung leben. Sie treibt uns an, wenn nichts anderes es zu tun vermag. Sollte jedoch das, was wir uns erhoffen, nicht eintreten, dann zermürbt sie uns noch mehr, als es jeder Feind zu tun vermag.
Hoffnung, 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 Hoffnung. Was könnte
ja,
denn Hoffnung
sein? Spärlich
gesät
in 40k.
Ja, ne? Also wo könnte denn die Hoffnung sprießen?
Es ist sehr speziell. Also, ich sag mal so, bei dem Thema, bei dem Szenario, über das wir heute sprechen, hat man mal so gehofft. Ich hoffe mal, dass
gehofft,
es klappt.
Dass gut gehen könnte.
Ja. Mhm. Und nun ja, ging ganz schön Bach runter. Ging ganz schön seitwärts.
Aha, okay. Haben wir schon mal darüber auch ansatzweise gesprochen?
Ja, wir haben es erwähnt. Du, wenn ich es dir sag, sagst dir was und dann wirst du heute gelernt werden.
Okay, alles klar. Dann bitte erlöse mich von meiner Drangsal hier zu raten.
Wir sprechen heute vom Octarius-Konflikt.
Ah, schon mal gehört, tatsächlich, ja. Aber na, bin ich nicht drin, muss ich sagen. Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht so belesen.
Ja, das geht tatsächlich einigen so, außer den Freaks und Hardcore-Gamern, die dieses Supplement gekauft haben. Denn es ist eigentlich schon ein altes Thema. Es ist, ich glaube, vor 3 Jahren kam das raus.
Ja, für Warhammer-Maßstäbe ist nicht alt. Also, ich meine, 3 Jahre. Gut.
Ja, aber sicher, ja. Aber du weißt, wie das Internet ist, ne? Alles heute schnell und zwar sofort und alles. Und, ja, also, das gibt es öfter. Du hast eine Edition, in der bewegst du dich, ja, hast deine Armee, hast deine Liste, spielst mit deinen Kumpels und dann kommt ein Supplement raus und dann hast du ein Szenario und dann kannst du eine Kampagne spielen. Zusätzlich zu der Kampagne oder neben der Kampagne, die oft im Grundregelwerk angeboten wird.
Mhm.
Und da brauchst du halt auch eine Kampagne. Du brauchst ein Kriegstheater, in dem das spielt. Du brauchst eine Sublore in dem Setting, die dir den Fluff, das Geschmäckle und auch die Tragweite dessen, was du da mit deinen Plastikfigürchen machst, näher bringt und fühlen.
Du brauchst einen Grund einfach.
Du brauchst einen Grund, ja.
Du brauchst einen Grund, das ist wirklich das Grund, ja, genau.
Also ich habe nie einen Grund gebraucht, egal ob ich Deathcore oder Ritterhaus gespielt habe. Ich habe mir immer eine kleine Lore zu jedem noch so unnötigen Gefecht ausdenken können. Das geht mit diesen Fraktionen sehr gut, das geht auch gut mit Nits, das geht vor allem gut mit Orks. Mhm. Wer die Lore kennt, dem fällt immer was ein, aber da die Octarius-Kriege sind, das ist ein Ding. Also das ist etwas, das sollte eigentlich mit mehr Schwere und mehr Material behandelt werden von Black Library-Autoren, als es aktuell scheint.
Okay,
weil ist groß, ist riesig, ist vor allem mal wieder 40k, es geht mal wieder um alles.
So ein bisschen wie der 13. Kreuzzug, ne? Das ist auch immer so diese großen Dinge, die einfach richtig reinficken, wo es wirklich
das
um die Wurst geht.
Das ist noch mal eine Nummer härter, weil es wirklich das Setting erweitert. Mhm. Aber der Octarius-Krieg innerhalb des Settings ist, ja, es muss halt deprimierend und furchterregend sein, ansonsten ist es kein 40k.
Genau, Grimdark muss sein.
Ja.
Gut, und wo befinden wir uns da, wann ungefähr? Weil es gibt ja auch immer so ein bisschen eine Zeitskala, sag ich mal, ne? Also, wo ist das?
Das ist in 997 M41. Also, es ist recht aktuell.
Ja.
Okay. Ja. Es ist kein Lore-Happen, der irgendwie in der Vergangenheit spielt und das Setting dadurch beeinflusst. Das ist ein Teil. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Es ist keine Story im eigentlichen Sinne. 40K ist ein Setting, das Geschichten hat von früher. Aber das Setting wird erweitert, und zwar immer in der Gegenwart.
Ja, genau. Ja,
also
es kommt nichts irgendwie dann später dazu. So.
Ja, wir sind in der Ära Indomitus. Ja, Gilliman ist am Start. Wir sind aktuell. Ja, der Löwe ist am Start, nehme ich an. Ja, wobei, so alt ist er noch nicht. Aber ne, ich mache jetzt gerade schon wieder den Denkfehler, die Sachen wirklich in eine Timeline pressen zu wollen. Und das geht halt nicht, weil technisch gesehen sind wir irgendwie schon in 42K oder so, weißt du?
Ja, klar.
Ja. Und,
wir stehen auf der Stelle quasi immer. Ja.
Ja, und es muss auch irgendwo. Ansonsten musst du das Setting immer neu erfinden. Und dann hast du Paralleldimensionen und verschiedene Timelines und so. Und das will man halt auch nicht. Da will ich mich auch gar nicht so arg drauf einlassen, auf dieses Wann. Die Antwort lautet jetzt.
Okay, sind wir gerade dabei.
Ja. Und das Ganze findet statt im Segmentum Pacificus. Das ist eine verhältnismäßig schlecht verteidigte Region dort, diese Cluster Octarius, das sind verschiedene Systeme. Ja, das ist im Grunde so ein Subsegmentum. Und es ist ein großer Bereich. Also das sind nicht irgendwie nur so 2-3 Sonnen, das ist wirklich das riesig, dieser Raum. Und im Octarius-Raum hast du schon länger ein riesiges Ork-Problem.
Okay, also das Segmentum Pacificus, obwohl wir relativ wenig von diesem Segmentum hören. Also wir haben ja ganz viel Ultima immer bei allen möglichen Stories, ne? Das ist ja.
Wir haben Segmentum so Sola und wir Sola haben auch ganz viel, Tempestus, ja. Und was weiß ich was. Je nachdem, wo gerade dein Ding spielt, je nachdem, was dein Fokus in 40K ist, hörst du mal das öfter, das ist klar.
Genau, aber bei Pacificus stelle ich mir so vor, tanzende Krabben, ich habe einen Cocktail in der Hand, es ist warm, ja, es spielt Samba-Musik. Der Strand glüht. Ich bekomme einen zweiten Cocktail gereicht von einer Dame, die so einen hawaiianischen Rock anhat und Kokosnüsse als BH. Ja, aber so ist es nicht.
Ich denke bei Pacificus erstmal an das lateinische Wort für Frieden oder friedfertig.
Ich denke an den Pazifik.
Ja, klar. Vielleicht war das mal, als man die Segmente benannt hat, ein Ort, an dem es weniger Gerumpel gab während des großen Kreuzzuges. Dem ist nicht mehr so, mein Freund.
Das okay, hat sich, alles klar.
Aber auch schon vor dem Octarius-Krieg hat sich das offenbar geändert. Davon gehe ich ganz stark aus. Ja, und dieser Octarius-Raum möchte ich es nennen. Das ist nämlich offen genug, dass man mir nicht auf die Stiefel treten kann. Der ist halt eben sehr, sehr stark Ork-belästigt.
Okay.
Dort gibt es auch einen sogenannten Overfiend. Das ist so eine, wie soll ich sagen, Warboss-Klasse der höheren Gattung. Ja, das sind Warbosses, die tatsächlich in Anführungszeichen regieren über größere Bereiche.
Ach du
Und
Scheiße.
Da tobt ein War seit langer Zeit. Und das Imperium knabbert auch daran seit einiger Zeit. Das ist so eine der vielen großen Brandherde im gigantischen Imperium der Menschheit.
Okay, verstehe. Und ich meine, klar, so Orks, die können überall auftreten. Wir hatten es ja schon ewig häufig mit den Sporen. Die sind dann halt einfach da. Du hast dann einfach Ork. Das heißt, hier haben wir es einfach zu tun mit sehr vielen pilzverseuchten, kranken Planeten. Ne? Und da haben sich dann tatsächlich wirklich solche Ork-Zivilisationen fast schon, okay, das ist sehr weit gefasst, aber Ork-Reiche gebildet, meinst du?
Stell dir vor, das ist wie der Fußpilz von deinem Onkel, von dem er dir erzählt, den er nie los wird.
Ja.
Das ist etabliert. Die Orks sind da in diesem Raum halt krass am Machen und du kriegst sie nicht klein.
Also es ist einfach schon wirklich so tief reingewurzelt in die DNA dieser Planeten, mehr oder weniger.
Ja, keine Ahnung, vielleicht besteht der ein oder andere Planet vollkommen aus Ork-Myzelen, weiß der Deibel. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist dem Imperium schon länger ein Dungeon im Auge.
Ja, das ist auch eine ziemliche Fuckscheiße für alle, die da drauf wohnen, weil ich gehe auch mal davon aus, dass es bestimmt auch menschliche Kolonien auf diesem Planeten gibt.
Ja, sicher, natürlich. Also, ja, es gibt dort Welten innerhalb dieses Octarius-Clusters oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Die sind imperial, die verteidigen sich. Es gibt welche, vor allem am Rand, die tatsächlich auch sehr prosperieren. Und das hat, wenn ich mir jetzt kommt sofort mein Worldbuilding-Reflex hoch. Wenn du so einen Konfliktherd hast, dann geht da ganz viel Verkehr durch, ne? Navis Nobility und bla, also Imperial Navy eher.
Klar.
Und Navis Imperialis war der Name, genau. Ich war jetzt schon bei den Navigatoren. Himmel, so viele Begriffe. Und wo Verkehr ist, dort ist Laufkundschaft. Und dort werden auch Ressourcen hin und her geschoben. Und da sind Geschäfte zu machen. Und ja, wo die Imperiale Navy rumpatrouilliert und ganze Regimenter hin und her kart, da will ich auch meine Handelsroute haben, ey. Das ist doch safe.
Ja, schon, bis halt zu dem Zeitpunkt, wo ein Meteorit kommt. Und dann fällt dir ganz schnell auf, es ist nicht einfach nur ein Meteoriteneinschlag, sondern es ist ein grüner Meteoriteneinschlag. Ja,
und zwar ja, ein gelenkter Meteorit. Wir reden von den Welten um diesen Konflikt herum, die recht safe sind. Verstehst
du? Gut, recht safe. Sagen wir recht safe.
Ja, klar. Also, die sind nicht in größerer Gefahr als andere Orte im Imperium. Mein Punkt ist einfach der, dort gibt's Geschäfte zu machen und dort kannst du handeln und dort gibt's durchaus auch Wohlstand.
Ja.
Aber dort, wo halt gemoscht und gedackert wird, da geht halt der Punk ab. Und nee, da bist du froh, wenn du morgen nochmal Haferschleim hast und keinen Chopper im Kopf.
Okay. Also wirklich permanenter Krieg.
Eben. Das dient dir aber nur als Hintergrundinformation, denn eigentlich reden wir gar nicht so arg über die Orks zu Anfang, nämlich über eine andere Xenos-Plage, die uns ganz schön den Arsch juckt.
Tyranniden?
Richtig. Tyranniden sind ein großes Thema.
Sind sie häufig, ne?
Also Tyranniden, wir haben schon öfter drüber verzweifelt, die sind ja eigentlich settingzerstörend. So genau. Krass präsent sind die.
Ja, das ist einfach eine Schneise der Verwüstung, die da durchgeht. Ja? Also, okay. Und haben wir noch was? Andere Xenos-Plagen? Ja,
konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Nits, weil das ist jetzt der Hauptmotivator für unsere großen Helden einer anderen Geschichte, der aber uns jetzt dann quasi den Startschuss gibt. Das ist ein, ich hab's mir aufgeschrieben, ich meine, der wäre auch bekannt, ein Herr Fidus Crippman.
Jawohl, natürlich, Crippman kennen wir. Der Experte, möchte ich sagen, im Umgang, um es mal ganz neutral zu sagen, mit Tyranniden. Ja?
Nun, ein Experte mit einer ganz, ganz starken Expertenmeinung, die von anderen Experten sehr stark mit Expertise angefeindet wird. Also, Crippman. Nicht der unumstrittenste Vertreter der Inquisition im Ordo Xenos.
Gut, aber es gibt auch eine Begrifflichkeit, die fest etabliert ist. Das ist ja wirklich die Crippmansche Methode, ja, oder Crippman Method. Das ist eine sehr bekannte, also er hat tatsächlich, ne, wie der Bunsenbrenner, so einen Namen für eine gewisse Methode, ja, wie man mit Tyranniden umgeht, nämlich Exterminatus-Schneisen, würde ich es jetzt mal nennen, ne? Ist das eine gute Bezeichnung?
Ja, so wie einst Vercingetorix mit seiner verbrannten Erde-Taktik, um die Römer im Vorsprung nach Gallien aufzuhalten oder zu verlangsamen. So hat es der Herr Crippman auch gemacht. Crippmansche Methode, ja, der Herr Bunsen hat den Bunsenbrenner erfunden und der Herr Auto das Auto. Das ist vollkommen korrekt.
Richtig.
Das hat ihn tatsächlich auch unter den Ruchlosesten im Ordo Xenos sehr verhasst gemacht. Denn Exterminatus als Allgemeinlösung zu bringen und präventiv Exterminatus zu verordnen oder anzuordnen.
Ist um leicht und macht Spaß.
Warum hat er das gemacht? Erfrische das Gedächtnis unserer Zuhörer.
Ja, die Tyranniden, die brauchen Biomasse, um sich selbst wieder auf Mannesstärke zu bringen, sage ich mal. Also Tyranniden bestehen ja aus reiner Biomasse und dementsprechend besuchen sie Planeten, zerstören dort alles, saugen die gesamte Biomasse in sich auf, um neue Tyranniden-Bioformen zu schaffen, beziehungsweise alte wiederherzustellen. Und je mehr Tyranniden fressen, desto mächtiger werden Tyranniden. Je mehr du die Tyranniden tötest, ohne dass sie im Folgenden wieder die Biomasse aufsaugen können, um sich wiederherzustellen, desto schwächer werden sie. Ergo musst du ihnen ihre Nahrung entziehen, heißt, die Planeten, die die Tyranniden angreifen wollen, die musst du natürlich von Biomasse befreien. Denn dann kannst du die Tyranniden Stück für Stück immer weiter schwächen, indem du sie immer weiter kleiner und kleiner machst. Und dann kannst du ganze Tyranniden-Schwärme vernichten, wenn alles klappt.
Und genau deswegen hat der Adeptus Mechanicus verdammt nochmal recht. Das Fleisch ist schwach. Wir müssen uns alle verstümmeln und zu fucking Robo-Dudes werden.
Korrekt, heil dem Omnisir. Korrekt. Heil dem Omnisir. Fuck yeah. Du hast ja, genau recht.
Der einzige Religionsverein in dem Laden Imperium der Menschheit und darüber hinaus, der uns vor der Tyrannidenplage retten kann. Fucking Adeptus Mechanicus. Was ist eigentlich los?
Ja, Mann, die haben ICQ im Kopf. Die können sich gegenseitig einfach schreiben. Das ist so geil.
Das kam mir gerade in den Sinn, ne? Das wäre ja eigentlich nach Crippmans Logik wäre das das Beste. Also ja, es geht ums Tyranniden, es geht ums Tyranniden-Aushungern. Du hast gerade schon einen Aspekt angesprochen. Biomasse ist wichtig für den Erhalt und das Ausbreiten. Tyranniden sind erntend, die sind wie so ein Heuschreckenschwarm. Und wenn man ihnen das Zeug unterm Arsch wegfackelt, dann kommen die nicht mehr so schnell so weit. Es geht aber auch um Biodiversität. Das wird sehr oft vergessen. Denn jeder Planet, auch wenn das alles Menschenkolonien sind, hat eine gewisse genetische Einzigartigkeit. Auch das Genom von Bevölkerungen der Menschheit auf verschiedenen Planeten unterscheidet sich jeweils. Und das ist auch interessant für Tyranniden, denn je mehr verschiedene Biomasse sie verschlingen und je mehr verschiedene Spezies sie auch assimilieren, desto größer ist ihr Katalog für das Erstellen von verschiedenen Bioformen. Und das macht sie nicht nur zahlreicher von der Masse her, sondern auch stärker und adaptiver für Strategien, Taktiken etc. für den Hive-Mind.
Richtig, genau. Also auch die Resistenz gegenüber Giften und so weiter, ne? Der Liktor wird besser, wird leiser und so, weil er irgendwelche komischen genetischen Informationen bekommt von irgendeinem Panther, der auf irgendeinem Planeten rumeiert. Ne? Also klar, das ist, die ziehen alles in sich rein und benutzen das dann, um dir auf die Fresse zu hauen damit.
Ja. Irgendein Mongo-Bongo-Gen, das du noch gar nicht mal wirklich für dich beachtest als Spezies, kann für die Tyranniden ein taktischer Schritt in die richtige Richtung sein, in der richtigen Situation. Das kommt in die Biodatenbank. Also ja, die Art und Weise, wie du Ethanol abbaust, wäre für den Schwarm wahrscheinlich interessant.
Vor allem, weil, ich das mache.
Nee, ernsthaft, weil sowas habe ich noch nie gesehen, ey. Das ist du und Lemmy Kilmister. Das ist ganz andere Nummer. Aber
wir sind
ja
so, ich kreuze gerade meine Finger. Wir sind so.
Also, Crippman, Tyranniden aushungern, schwächen, beziehungsweise aufhalten, hat tatsächlich Wirkung gehabt. Also, die Schwärme wurden verlangsamt.
Das ist ja auch das Ding, ne? Also ich verstehe natürlich, warum Ordo Xenos die ganzen anderen Inquisitoren sagen, Alter, Junge, Alter, ja? Aber man kann eine Sache nicht in Abrede stellen, es funktioniert. Und deswegen
eins muss man dem Crippman lassen, der hat die Autobahn gebaut. Nein, der Crippman hat einfach, er hat Terra Zeit verschafft und hat wahrscheinlich das Imperium gerettet.
Ja, also erzähl das mal den ganzen Zivilisationen, die währenddessen draufgegangen sind. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Für was? Die sind alle tot.
Genau.
Also, Crippman, ja, mit dem fangen wir an. Und der hat jetzt, obwohl er schon bei der Inquisition in Ungnade gefallen ist, muss er erstmal hinkriegen, hat etwas bemerkt, nämlich, dass ein riesiger Arm der Schwarmflotte Leviathan tatsächlich vertikal auf unsere Scheibengalaxie herunterstürzt. Also nicht wie die meisten anderen Schwarmflotten, so von der Seite schön über die Länge und dann, wir kommen, passt auf, reagiert auf uns. Nein, die kommen einfach von oben auf Sturzflug, Stuka-Style.
In die Mitte quasi wirklich direkt, ne?
Ja, was heißt in die Mitte? Also gar nicht mal so unweit vom Octarius-Bereich weg.
Fuck.
Und da hat er so eine Idee, Alter. Ach, hat der eine Idee.
Bitte sag's nicht.
Was, wenn King Kong und Godzilla gegeneinander kämpfen? Was soll schon schiefgehen?
Ach du Scheiße, das ist seine Idee?
Er möchte diese Schwarmflotte oder diesen Arm möchte er Richtung Octarius lenken, um dort das Ork- und das Tyranniden-Problem gleichermaßen zu lösen.
Hey, das ist ganz schön clever.
Das ist eigentlich ganz schön clever, ha?
Ja, vor allem, ich meine, gut, wer gewinnt denn? Da kommt halt drauf an, wie krass die Orks da am Start sind, ne?
Du denkst schon daran, wer gewinnt. Ich denke erstmal daran, was passiert denn überhaupt und vor allem, wie will er das hinkriegen? Kannst du nicht hingehen Orks? Und sagen, hallo, Herr Schwarmflottenkapitän, Herr Schwarmbewusstsein, würden Sie mal bitte? Das läuft nicht so.
Du brauchst viel Biomasse als Lokmaterial. Sehr viel Biomasse als Lokmaterial.
Ja, aber woher weiß der Hivemind, wo die Biomasse ist?
Naja, normalerweise braucht man ja dafür Genestealer.
Ah.
Das ist ja eigentlich der Modus operandi, sage ich jetzt mal, der tyrannidischen Intelligenz, ne, des Hiveminds, des Schwarmbewusstseins. Das heißt, versucht er da aktiv irgendwie Infektionen mit Genestealern zu starten?
Absolut korrekt. Der Typ knallt sich einfach oder krallt sich einfach eine Gang von Deathwatch-Dudes.
Alter, ist das ein gestörter Wichser. Halt die Fresse. Was macht ja. Erzähl weiter.
Deathwatch kannst du auch nochmal kurz erklären?
Ja, die Deathwatch ist der militärische Arm des Adeptus Astartes, des Ordo Xenos. Weil jeder Ordo, Malleus, Xenos und Theretikus, hat ja jeweils einen militärischen Arm, würde ich es jetzt mal ganz primitiv nennen, die die Arbeit fürs Grobe machen und eben auf die jeweiligen Aufgaben spezialisiert sind. Genau. Und die Deathwatch hast du eben beim Ordo Xenos. Dann hast du natürlich die Sisters of Battle beim Ordo Heretikus.
Ja, bleiben wir beim Ordo Xenos. Also genau. Grobarbeit, ja, ich würde eher sagen, die sind eher fürs Feine. Das sind nämlich absolute Spec-Ops. Spec-Ops, SAS, KSK, fucking Army Rangers auf Astartes und spezialisiert auf Alien-Vernichtung von verschiedenen Chaptern zusammengewürfelt, was sehr einzigartig ist. Oh, siehe Plot Space Marine 2, sehr geil implementiert, das Ding. Beim Tutorial vor allem. Und ja, da holen die sich ein paar Genestealer aus einer Stasis, wo sie irgendwo rumschimmeln haben. Und
bei Dresden geklaut.
Ich glaube, das ist auf dem Planeten Carpathia. Da schnappen die sich die und infizieren einen Space Hulk damit und schleudern den Richtung Octarius.
Ach du. Oh. Ja, gut, ich meine, simpel. Es ist simpel, es funktioniert, ja? Also, aber wie schleuderst du einen Space Hulk?
Keine Ahnung, frag's AdMac, Alter. Du bewegst das Ding irgendwie, du knallst da irgendwelche Motoren drauf oder du gibst dem genug Schubs, dass es da halt einfach hinschippert. Und zwar schnell genug.
Ja, und einfach kontrolliert, ja.
Also, gut. So viel.
Aber reinfahren lassen.
So viel Tech, wie vorhanden ist, also das sollte kein Problem sein. Das überlasse ich den Tech-Priestern.
Genau, also die lassen erstmal dieses riesige Schiff auf einem Planeten crashen und hoffen dann.
Ja, das Ding landet auf einem Planeten, der verdächtig nah am Begriff Ork ist. Ich glaube, da heißt irgendwie Orok oder so.
ist das scheiße?
Da beginnt die Infektion. Und die Orks reagieren relativ schnell drauf. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass Orks von Genestealern gar nicht so einfach zu infizieren sind. Denn sobald sich ein Ork nicht orkig genug verhält oder nicht grün genug ist, wird er einfach gemoscht. Also genau. Es gibt dieses schleichende Verändern der Kultur gibt es da nicht, weil es
welche
gibt
Kultur?
Einfach nicht. Ja, es gibt nicht genug Feinheit innerhalb der Kultur, um das Ganze irgendwie zu beeinflussen. Genau, und ja. Dennoch haben die Genestealer. Die sind ja auch nicht blöd. Die arbeiten ja mit so einer perfiden Intelligenz und die checken, dass ihre Verbreitungsrate und ihr normaler Modus, mit dem sie fahren, gar nicht so erfolgreich sein kann bei den grünen Häuten und fangen relativ schnell an, nach außen zu signalisieren, ey, hier gibt's Biomasse ohne Ende. Ob wir die gescheit infiltriert kriegen, ist ein anderes Ding. Aber hey, Daddy Schwarmflotte, komm mal bitte.
Genau, also diese komplette Taktiererei muss gar nicht sein da, ja.
Es reicht einfach, dass die laut plärren, wie der Baby T-Rex in Jurassic Park 2, nachdem sie ihm das Bein brechen, um die Mutter anzulocken.
Ja.
Die zerkloppten Jeans-Dealer einfach so voll rausptionen, so.
Aber okay, interessant. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass es so funktioniert. Aber jetzt, wo du es sagst, klar. Ich meine, wie sollst du Jeans-Dealer-Orks erschaffen? Das ist ja Quatsch. Jetzt ist aber meine nächste Frage, und das wirst du mir wahrscheinlich also, dann gleich
pass
beantworten.
Pass auf, ist kein Quatsch. Ja? Biologisch absolut möglich und ist auch passiert. Und diese Plage hat sich verbreitet, aber halt eben nicht vergleichbar vom Erfolg her wie bei Menschen oder Tau.
Okay, krass. Aber wir reden ja über Myzelstrukturen, ja? Und Tyranniden, ich meine, es ist natürlich Biomasse, ganz klar. Ja, Tyranniden ja, stehen auch auf Orks. Aber das mit dem Infiltrieren und dass da tatsächlich die Genestealer funktionieren, das ist interessant. Aber das zeigt auch so ein bisschen wieder den Erfolg, den quasi die Tyranniden wohl auch auf Ork-Welten damals hatten, weil die ja auch das genetische Material von denen haben. Ne? Dadurch sind sie wahrscheinlich in der Lage. Aber das ist wieder Theorie.
Ja, Orks vor allem, Orks sage ich, Tyranniden vor allem, Genestealer sind einfach... Die sind sowas von semi-vollkommen, ja, in ihren Möglichkeiten, in ihrer Strategie, in ihrer Art zu wirken. Das funktioniert, das ist wirklich, das ist biokompatibel bis ins Letzte.
Ja, muss es ja sein, ne?
Ja, also sobald du irgendwie Stoff wechselst, bist du tyrannidenanfällig. Bums, fertig.
Das ist schon sehr gruselig. Aber ja, okay, es funktioniert also.
Ja, ja. Und dann kommen sie angejuckelt, die Tyranniden.
Und Crippen währenddessen die ganze Zeit mit so einem Fernglas, ne, wie so ein imperialer General auf seinem Pferd, der von oben auf dem Berg die Schlacht anguckt. So.
Der hat ja, ja seine ja. coole schwarze Sonnenbrille. Der hat dann nochmal eine mit so extra langen Teleskopgläsern, die er sich aufsetzt und so, jawohl, let's go, baby.
Sitzt auf seinem Liegestuhl, weißt du, guckst du aus seiner Raumkapsel raus. Mhm, ja, cool.
Ja.
Yes, yes.
Währenddessen rumort es erneut im Ordo Xenos und seine Kollegen von außen so, der Typ, Alter, der spinnt schon wieder, der macht schon wieder Sachen, ey, was geht eigentlich und überhaupt? Und der so, was ist euer Problem, Alter, was soll denn schon passieren? Dann so, ja, ist ja eigentlich klar, was passiert, wenn Orks und Tyranniden gegeneinander kämpfen?
Der zwölfte Krisenstab heute nur wegen ihm, sein Handy klingelt durchgehend und er geht einfach nicht ran, ja, meldet sich nicht.
Hast du auch nur 3 Schritte weiter überlegt, was passiert, wenn Tyranniden und Orks miteinander fighten, du absoluter Bodenkobold? Du maximaler Staubsauger, du Abstelltisch. Ey. Und er so, ja natürlich, ich bin kein Depp, Alter. Ich bin auch vom Ordo Xenos. Ich weiß schon, was hier geht. Ja. Und hier dürfen wir, liebe Zuhörer, nicht vergessen, wir als Lore-Liebhaber wissen sehr oft mehr als die Leute im Setting. Das darf man nicht vergessen.
Also was wir hier sehen, ist eigentlich endlose Reproduktion. Was Crippen sah, ist eine Möglichkeit, beide zu vernichten wahrscheinlich.
Selbst unsere absolute Bongo-Mongo-Tyranniden-Folge oder die Folgen, die wir zu dem Thema gemacht haben, genau wie bei den Orks, die wären für den Ordo Xenos voll das gefundene Fressen, weil da Wissen drin ist, dass das Imperium oft gar nicht hat.
Mhm.
Ja, also selbst uns Deppen würde man dazuhören. Und ja, man wusste aber schon ungefähr, wie Orks operieren. Man hat schon genug Erfahrung mit Tyranniden, dass man sie einschätzen kann. Und da gab es berechtigt Kritik. Also, was glaubst du, Jabba, passiert, wenn Orks und Tyranniden aufeinander losgehen und das Gleichgewicht verhältnismäßig ist?
Wenn das Gleichgewicht verhältnismäßig ist, wird Folgendes passieren. Die Orks passen sich natürlich, immer wenn sie kämpfen, an ihren Feind an. Ja, das haben die Groks damals schon gemacht, das machen die Orks auch. Das heißt, sie werden, denke ich, immer besser darin, Tyranniden zu crumpen. Ja?
Mhm.
Tyranniden werden die ganze Zeit Ork-Biomasse in sich aufnehmen, weil selbstverständlich werden sie das tun. Ja? Und bauen damit genetisch Biomformen, die sehr gut darin sind, Orks zu bekämpfen und gegen die Schwachstellen von Orks quasi vorzugehen. Das heißt, du hast quasi biologisch dieselbe also du hast denselben Endzweck dessen, wie diese Rasse funktioniert, bloß anders hergestellt. Weißt du, was ich meine?
Also die Orks werden immer geiler auf den Fight und die Tyranniden haben genug Biomasse, um weiterzumachen, weil sich deren Kosten-Nutzen-Rechnung weiterhin deckt.
Ja, weil es halt immer mehr Orks gäbe.
Ja, und für Tyranniden gibt es keinen Grund, locker zu lassen. Die Orks, die reproduzieren sich wie bekloppt, das können Tyranniden sowieso und es hört nicht auf. Und ja,
genau.
Die Orks werden immer crumpier und die Tyranniden werden von der Menge und von der Masse her. Also im Grunde hast du hast ein Trüffelschwein an einer Stelle im Wald, wo einfach die Pilze nicht aufhören zu wachsen. Und das Schwein wird immer fetter.
Und es macht einfach immer weiter.
Ja, also bei den Tyranniden kannst du hier sagen, rein die Biomasse, macht's schon.
Krank. Ja, und die kriegen ja immer mehr. Ich meine,
die Pilze kriegen immer mehr,
wechseln die ganze Zeit, ja.
Eben ganz genau, weil dieser Ork-Pilz halt auch eben so hocheffizient darin ist, sich wieder zu, also diesen Lebenszyklus aufrechtzuerhalten und dem Planeten alles abzugewinnen, was nötig ist, an Mineralien oder sonstigen Scheiß, um so einen Ork zu entstehen zu lassen. Und das ist in der Natur, ist das ist nie da gewesen und nie gesehen außerhalb der Orks. Und das ist der absolute Futtertrog für die fucking Tyranniden.
Ja, total. Und das wusste eigentlich Cripman, oder nicht?
Ich weiß nicht, wie informiert der Ordoxenos ist. Ich hab's ja vorhin gesagt, also...
Ja, ja, aber der Cripman? Ja, okay, keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall gedacht, das wäre eine gute Idee. Vielleicht löschen sie sich beide aus und bumm, perfekt.
Ja, oder sie schwächen einander bis zu dem Punkt, an dem man dann von außen eingreifen kann.
Ja. Ist ja auch nicht so dumm, ne? Zwei Feinde gegeneinander kämpfen zu lassen, jetzt mal ganz grundsätzlich.
Grundsätzlich ist das nice.
Ja.
Ja, definitiv. Also, wenn ich Chaos Anbeter habe und die nicht direkt bekämpfen möchte, aber ich kann sie Richtung Aldari lenken, dann mache ich das.
Und das ist dann super geil. Dann gibt's ein Fest, ja. Champagnerflaschen werden dann geöffnet.
Ja, wenn was passiert dann? Heretiker und Xenos verrecken. Wow, da mache ich zwei Flaschen Champagner auf.
Ja, und du musst keinen einzigen Mann verlieren. Der ganze Scheiße. Ja.
Aber da hat er sich halt genau die zwei Kombattanten im Setting ausgesucht, bei denen das ganz schön daneben geht. Und ja. Wie gesagt, die Stimmen der Kritiker wurden lauter. Und dann wurde er auch ganz schnell wieder abgesägt, der Cripman.
Abermals.
Und an seine Seite, also er war jetzt, war sowieso schon Persona non grata, ja. Aber jetzt wird er ersetzt, und zwar hochoffiziell, durch einen im Inquisitor Nashir Sahanson oder Sahanson.
Mhm.
Nashir hat eine geile Idee. Der sagt, jetzt haben wir den Salat. Das können wir nicht rückgängig machen. Da hat mal wieder jemand einen Cripman gebaut. Und was machen wir? Wir bauen da jetzt einen Zaun rum.
Ey, ergibt Sinn. Wenn du es nicht löschen kannst, lass es kontrolliert abbrennen.
Ja, also in Theorie voll geil. In der Praxis mal wieder, es zeigt einfach mal wieder, wie albern das Warhammer 40k-Setting ist. Denn dieser Raum, der mehrere Systeme umspannt, ja, dieser Octarius-Subsektor, ist so groß und übrigens dreidimensional. Ja.
Musst du
Kugel drum legen. Du musst eine Kugel drum bauen. Und das abzuschirmen. Also, stellen wir es uns, seien wir gnädig mit den Autoren dieses Settings. Stellen wir es uns einfach vor wie ein Netzwerk aus imperialen Welten, die einen besonderen Zugang zu Kriegsressourcen und anderweitigen erhalten und in erhöhter Alarmbereitschaft sind, also immer so auf Orange, und einfach gucken und sich hochrüsten wie bekloppt.
Ja, nee, aber ich glaube, das ist auch das Logischste, weil die werden jetzt nicht wie bei einem Simpsons-Film so eine Glaskuppel sondern die werden das schon irgendwie so machen, wie es halt realistisch in Space geht. Ne? Also klar, du hast vielleicht ein bisschen mehr Flotten, die da durch die Gegend fliegen und aufpassen. Die Planeten sind ein bisschen besser ausgestattet militärisch, hast ein bisschen größere Verteidigungsanlagen und so weiter.
Ja, die können auf keinen Fall den Honecker machen und da auch wirklich jetzt eine Mauer drum hochziehen. Das geht einfach nicht.
Ja, hat ja auch niemand die Absicht, das zu tun.
Hat auch keiner die Absicht zu. Außer Nashir Sahanson, der hat den Plan. Und kaum hat er gesagt, dass niemand die Absicht hat, eine Mauer zu bauen, steht sie auch schon halb. Und das ist besonders grimdarker Prozess, den ich dir sehr gerne kredenzen möchte. Denn
bitte.
Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass viele dieser Welten außenrum um diesen Konflikt und um diesen Subsektor eigentlich gar nicht so schlecht dastehen.
Ja, hast du gesagt.
Und das hat auch sehr oft den Effekt, dass sie kulturell und von der Architektur her und von der Art, wie sie den Imperator verehren und ihre Zivilisation aufbauen, eigentlich gar nicht so unnice sind für imperiale Welten im bösfinstern Setting von 40k.
Also die sind so ein bisschen auch Musterwelten, willst du damit sagen, ne? Auch aus Sicht von Terra. So,
also, ja,
so willst du sie haben.
Wenn die Trickle-Down-Economy, wie sich die Amis das mal überlegt haben, funktioniert, dann funktioniert sie dort.
Okay, verstehe. Das heißt, Wohlstand und führt dann auch zu festem Glauben und Loyalität.
Ja, und vor allem durch den Verkehr hast du dann halt auch bestimmtes Auge darauf, wie hübsch dein Planet ist, ja? Naturressorts, Touristikzentren, sonstigen Shit. Also halt wirklich so, was Italien im Vergleich zu Slowenien ist in Europa, wenn du geile Landschaften und Städte anschauen willst. Ich will Slowenien nicht bashen, ja, aber ist jetzt halt nicht so high-ranking weltbekannt wie Italien. Ja?
Das ist richtig, ja. Urlaub machen. Obwohl es auch ein schönes Land ist.
Ey, ohne Frage. Punkt ist der, das ändert sich jetzt.
Okay, ja, Kriegswirtschaft, ne?
Oh, danke. Ich habe extra gewartet, bis du darauf kommst. Ja, jetzt werden diese Welten einfach
darauf ein Bier, Kriegswirtschaft!
Wow! Yay! Schon in Rheinmetall investiert, Jobber?
Nee, soll ich?
Ja, kommst du ein bisschen spät, ja.
Ja, ich weiß, deswegen nicht. Jetzt
Aktienkurse
nicht
gehen durch die Decke, Alter.
Bist du drin?
Na, logisch, ey. Schon länger.
Okay, erzähl weiter.
Oh. Dort wird jetzt zwangsindustrialisiert. Auf einmal, ja, ballern riesige Frachterschiffe und Trägerschiffe auf deine Planetenoberfläche runter vom Adeptus Mechanicus. So fliegende Fabriken. Ja, werden abgesetzt, landen, bleiben da, expandieren und
in deinem Naturschutzgebiet, weißt du?
Ja,
hast so ein schönes Fledermaus- und Schmetterlingsparadies irgendwo so außerhalb von der Stadt und dann landet so diese riesige Schäfer so mittendrin, also Feierabend.
Und du bist gerade mitten beim Lachsfischen, weißt du, in deinem geilen Fjord und chillst da in der Sonne und dann kommen die und ruinieren deinen Scheißplaneten innerhalb weniger Jahre. Du erkennst den Planeten
nicht
mehr wieder.
Systematisch einfach.
Es wird einfach alles, es wird Raubbau betrieben, es wird wie in so einer 70er Jahre Rock Opera, ja, bei der die bösen Faschisten kommen und den Raum der friedensliebenden Indianer Aliens halt einfach vollkommen wegindustrialisieren. Ja, genau das macht die Menschheit mit sich selber hier.
Vom Gardasee zum Ruhrgebiet innerhalb von wenigen Jahren.
Ja. Und der Aufwand ist kolossal. Die Mittel, die das Imperium in der Lage ist zu mobilisieren, um so etwas zu machen, sind schier grenzenlos. Und die Inquisitoren, die an diesem Projekt beteiligt sind, haben absolut das Vertrauen der Highlords von Terra. Und Nashir Sahanson, der hat das persönlich angeordnet und das ist auch der einzige Weg, denn ich möchte noch zu Ende beschreiben, bevor ich dazu komme, was das soll. Deine ganzen Reliquien, deine wichtigen Gegenstände, dein Wissen, all der Shit, der deine Welt zu dem macht, was sie ist und zu etwas Wertvollem und Schönen, einer Perle der Galaxis macht, wird jetzt abtransportiert. Es wird einfach weggebracht.
Ja, vor Ort brauchst du es ja auch nicht mehr, ne?
Wer weiß, ob du es brauchst, aber du stellst jetzt immer mehr so fest, stell dir vor, du bist gerade Rübenbauer auf Urlaub dort, ja? Und kratzt dich so am Kopf, hast deinen Strohhalm in der Fresse und denkst dir, was ist das jetzt für ein Vibe-Change hier? Und es versuchen zahllose Leute, die Planeten zu verlassen, und sie dürfen nicht.
Ja, du brauchst ja auch Verteidigungsfleisch
auf dem Planeten. Exakt. Du wirst entweder in die Fabrik geschickt oder in die imperiale Garderegimenter, von denen jetzt auch einige ausgehoben werden. Die vorhandenen werden verstärkt und bei Bedarf werden welche ausgehoben und entstehen.
Ja, Yuppies durchs Bootcamp treten. Juhu! Ja,
exakt. Du warst bis vor kurzem noch Yogalehrer und jetzt bist du Infanterist.
Go, go, go!
Du warst so Kurator von einem Museum für Kultur- und Kunstgeschichte und jetzt bist du bei den Minenwerfern.
Ja, und du musst unter diesem Zaun durchkrabbeln, während oben drüber Maschinengewehre schießen, ja?
Ja.
Und, ja, genau. Und Kommissar, der die ganze Zeit mit einer Pistole zwischen die Beine schießt, so, damit du schneller
robbst. Ja, weil es den Cripman am Sack gejuckt hat und der eine tolle Idee hatte. Und das geht zahllosen Welten so.
Das ist so scheiße, ja. Aber auch eigentlich echt lustig und grimdark. Ja, deswegen.
Ja, das ist voll 40k, Mann.
Ja, das ist so richtig dumm. So, okay, wir gehen da jetzt hin und zerstören einfach alles, Raubbau, und ihr müsst jetzt alle in die Fabrik.
Also, es ist überhaupt nicht dumm. Ich finde das eine sehr geile, realistische Darstellung. Dass
nein, das ist nicht
die voll,
dumm.
Die voll ins Worldbuilding passt, aber es ist halt dumm für die Leute, ja.
Ja, es ist dumm für die Leute. Das ist dumm für den Planeten. Das ist einfach eine scheiß Situation, in der sie dann sind. Aber ja. Klar, also ein Warhammer 40k-Imperium, sei jetzt mal so, ja.
So würde im das Allgemeinen.
So tun. Ja, würde das so tun, genau.
Das ist so, korrekt. Ja. Das ist sehr korrekt, Herr Jabba. Ja. Da pflichte ich Ihnen bei. Ja.
Machen wir gleich einen Whisky auf, wenn es hier so weitergeht.
Ja, und ein paar schaffen's. Vor allem die Elite sieht zu, dass sie sich ganz schnell irgendwelche illegalen Tickets holt. Denn, ja, weißt du, das zieht halt auch wieder Freihändler an.
Ah, logisch, diese, natürlich.
Diese Unruhe.
Profit.
Ja, da gibt's doch Kohle zu machen. Also nie haben Reisebüros so krasse Tarife gehabt wie jetzt. Ja, weil jetzt läuft es unter der Hand und jetzt bist du eventuell als Freihändler dort und denkst dir, was ist mit dem ganzen geilen Scheiß und dem Reichtum, der vor den imperialen Kugelschreiberschubsern und Schreibtischtätern versteckt wurde? Es gibt jetzt haufenweise Leute, die sind verzweifelt genug, dass sie mir den versteckten Kram anbieten, wenn ich doch sie und ihre Familie hier von dem Brocken weghole. Denn es stinkt nach Krieg. Niemand, wirklich niemand, hat die Information bekommen, dass da jetzt so ein Inquisitorenzirkus läuft und dass da so ein Ork-Tyranniden-Furz geht, der verdächtig hierher stinkt. Ja? Und aber ich mein, du kannst die Zeichen deuten, Alter.
Genau, und ein Freihändler mit einer guten Nase landet da und denkt sich so, ja, hier, Stahlarbeiter Nummer 18, komm mal her, sehe ich, dass dein Schnäuztuch hier aussieht wie ein Dreieckstuch von einem sehr teuren Anzug? Ja, du hast doch bestimmt irgendwo noch einen Keller voll Gold. Ich habe einen gemütlichen Platz auf meiner Barke. Willst du nicht mitkommen und du zeigst mir vorher, wo ich deinen Keller finden kann? Den müssen wir ja mitnehmen, ne? Auf diesem Planeten willst du ja nicht bleiben.
Ja, dein Familienerbe, das du verbuddelt hast oder in irgendeinen Bunker gesteckt hast, in der Hoffnung, dass du nach dem Krieg zurückkehren kannst.
Ja, genau, genau. Ja. Süße Worte, genau.
Das ist total witzig, ey. Ich ziehe mir jetzt aktuell gerade wieder unheimlich viele Podcasts rein und einen vom Thema her macht der nichts anderes als Völkerwanderungszeit.
Ah, interessant.
Ja, beschäftigt mich enorm, weil ich gerade nach Amiland schaue und ich erkenne einfach das späte Rom wieder. Das ist so gestört. Ja. Und da hat der Host erzählt von den ganzen Horten, die man in Europa ausgebuddelt hat, von irgendwelchen Landadligen oder irgendwelchen Gouverneuren oder sonstigen, die beim Einfall der Goten, Vandalen oder der Hunnen selbst ihre Ersparnisse verbuddelt haben, bevor sie die Stadt verlassen haben.
Weil sie gedacht haben, wir kommen sowieso irgendwann in 10 Jahren wieder zurück.
Genau, und die Barbaren haben es nicht gefunden, aber wir Archäologen halt schon, also ich bin keiner, aber wir in unserer Zeit haben das gefunden. Und dann siehst du, dann hast du da so einen Indikator für die Hast, mit der aufgebrochen wurde, oder die Verzweiflung, mit der man versucht hat, noch seinen Besitz zu wahren, dass der Staat und die einfallenden Horden nicht rankommen.
Mhm.
Und sowas sehe ich in dem Setting auch. Und da hat der Freihändler dann natürlich voll den Rüssel drin, ey.
Ja, der will ganz genau wissen, wer da sowas zu vergraben hatte, ne?
Ja, genau. Ja. Also du hast es eigentlich super beschrieben. Der erkennt den Fabrikarbeiter als jemanden, der keine Hornhaut an den Händen hat und denkt sich, hey Kollege, auf ein Wort.
Ganz genau. Richtig geübtes Scan-Auge.
Ja, und genau das passiert mit diesen Randwelten gerade. Die werden jetzt zu sogenannten Warden Planets. Ich möchte das grob übersetzen als Wächterplanet.
Ja, ja.
Und die haben die Aufgabe, jetzt diesen Kessel zu bilden. Nämlich den sogenannten Cordon Impenetra. Impenetra.
Also den undurchdringlichen Moment.
Mantel, Kessel.
Ja.
Ich möchte Mantel sagen. Cordon ist mittlerweile aus dem Lateinischen im Englischen noch benutztes Wort. Das bezeichnet zum Beispiel den Bereich um eine protestierende Masse von Polizisten, der gebildet wird.
Ja, okay.
Also im Deutschen reden wir von Einkesseln. Wir benutzen immer noch diesen derben militärischen Begriff. Ich glaube, die Briten oder auch die Franzosen sagen ummanteln. Also es ist der undurchdringliche Mantel.
Ja, okay. Mhm.
Ja, bin mir aber nicht 100% sicher. Auf jeden Fall, das ist jetzt das Stichwort und das ist der Projektname von dem ganzen Bums. Ja, das wird jetzt wirklich also auf Hochtouren aufgebaut. Ich habe dir ja schon gesagt, innerhalb weniger Jahre werden traumhafte Planeten in industrielle Niederhöllen verwandelt, bei denen du wahrscheinlich froh bist, wenn du in den Minen arbeiten kannst. Denn wenn du an der Oberfläche bist, kriegst du halt direkt Superkrebs.
Ja, so geht's im Imperium. Na gut, aber ich meine, auf Fabrikwelten sieht's halt so aus, ne? Die jetzt
und dann
quasi
kommt,
so wie eine ist, ja.
Und dann kommt so ein Ed McHannes und sagt dir, ja, ist halt schon scheiße, dass dein Arm gerade von Melanomen aufgefressen wird. Aber weißt du, wäre der aus Metall, hättest du das Problem nicht, hä? Knickknack.
Mhm.
Und jetzt verbeugt dich vom Omnisier. Also es wird eine ganz, ganz tolle Atmosphäre dort.
Scheiße. Ja, und vor allem das Schlimmste ist ja, weil es sich so schnell entwickelt, du hast doch diese Flashbacks zu einer besseren Zeit.
Oh ja,
wenn du gerade mit dem Hammer
klar.
da an dem Amboss stehst, bei 70 Grad Celsius, ja, und du weißt, wie es damals war, wie du mit deiner ersten Liebe flanierend über die Flusspromenaden gelaufen bist, ne, ein Eis geschleckt
Absolut.
Hast.
Absolut. Ihr zum Streichelzoo gegangen seid, die Spezies, die ihr da gestreichelt habt, existieren schon nicht mehr. Und jeder erinnert sich daran, wie geil es war. Das ist bitter, da hast du recht, Schabber. Also es ist noch keine Generation in diesen Horror reingeboren, wirklich. Nun, dann gab es aber schon den ersten Punkt, an dem die Xenos die Schwachstellen von diesem Mantel, möchten wir es nennen, getestet haben. Und das geschah beim System Pancalis. Und das war ein Tyranniden-Vorstoß. Und es war halt auch eher so ein Ablecken, weißt du, einmal so gucken, was geht. Ja. Aber
der Test
das allein.
Bis eines heiß, ja.
Ja, wirklich, genau. Aber das allein war so derbe, dass überall um diesen Mantel die Alarmglocken hochgehen. Und man auch von außen dann unheimlich viele Kräfte zur Verstärkung da reingeschickt hat. Und ich werfe jetzt einen Haufen Sachen in einen Kessel, Leute. Aber
in einen Mantel.
Ich bringe einfach die Sachen, die mir geblieben sind von dem Shit, den ich recherchieren konnte, denn es ist eine Menge. Die Orks, die im frühen Moment dieses Konflikts am geilsten die Szene betreten, sind tatsächlich die Blood Axes.
Oh.
Also der Clan der Blood Axes.
Mhm, ja.
Weißt du
die
noch,
Sneaky
was
Boys.
Ist mit den... erklär mal bitte, wie so ein Blood Axe funktioniert.
Ein Blood Axe ist ein Sneak Boy. Das ist ein Clan von Orks, die sich für sehr gerissen und sehr hinterhältig halten. Obwohl sie es meistens gar nicht so wirklich sind, aber für Ork-Maßstäbe schon. Ne?
Also, fast zu sehr.
Die sind lila häufig, also sie malen sich zumindest mal lila an, weil lila ist ja die Farbe Sneaky, oder nicht?
Ja, also wenn man nach der Ork-Farbenlehre geht, ist lila natürlich so eine Farbe, ganz klar. Aber ja, Blood Axes werden auch öfter rötlich dargestellt. Du bringst auf jeden Fall auf den Punkt, wenn du sagst, dass sie sich einer Form von Gerissenheit bedienen, die fast schon an Strategie oder Taktik grenzt.
Ja, es könnte als sowas aufgefasst werden.
Ja, und das wird von anderen Orks halt weitestgehend verlacht und als dumm empfunden. Das ist das Geilste, wenn du was Schlaues machst und von Idioten umgeben bist, dann bist du der Dumme.
Ja, ich genau so
zeige
ist.
Wieder mit dem Finger nach Amerika.
Was hältst du von der Zollpolitik so ganz kurz? Okay, egal, lass mich.
Was ein Meisterstreich, Alter. Es hat sich übrigens rausgestellt, lieber Jabba. Weißt du, wie Trumps Leute mit dieser Formel, wie die entwickelt haben, mit der sie die ganze Welt bezollen?
Ja, das ist Export minus Import. Also es ist halt einfach.
Nee. So schlau haben die gar nicht gedacht. Die haben ChatGPT gefragt.
Ja gut, okay, das natürlich, ja. Deswegen gab es ja auch diese nicht bewohnten Inseln, die 10% Zölle bekommen haben, ja. Weil das halt einfach die restlichen waren, die ChatGPT unten noch ausgespuckt hat in der Tabelle. Aber die Berechnungsformel ist super geil gewesen. Die haben nämlich Zölle überhaupt gar nicht mit eingerechnet, sondern eigentlich nur Handelsdefizite. Ja,
und das ist halt vollkommen behindert. Aber das hat viele andere Gründe. Und wenn wir über das Thema jetzt anfangen zu reden, da müssen wir, keine Ahnung, mal mit der Community, falls jemanden interessiert. Aber yo, es ist absolut hanebüchen. Warum kaufen die Deutschen nicht so viele Autos von uns, wie wir von denen? Warum können wir keinen Reis nach Asien exportieren? So denkt ein Trump.
Ja, also, warum keine Bananen aus Amerika? Diese Scheiße.
Warum keine Eulen nach Athen tragen? Spacko, Alter. So, also noch so ein Cripman. Wo war ich denn? Siehst du, jetzt bin ich schon wieder so in Rage. Ja, wenn Idioten dich was Schlaues machen sehen, dann bist du dumm.
Ja,
genau. Blood Axes, die haben was mega Schlaues gemacht, tatsächlich. Und die haben, so geil, die haben einen Haufen imperialer Schiffe gejoinkt, also gelootet, sich unter den Nagel gerissen und haben durch Trickserei und MacBoy-Shit es hingekriegt, dass die Signale abgeben, die ja so Standard-Funkprotokolle sind, die den Eindruck erwecken, sie seien noch funktional, aber gestrandet.
Ach du Scheiße, ernsthaft?
Ja, dabei waren sie halt von Orks gekapert. Und,
das ist ganz schön smart.
Haben nach außen vorgegeben, sie seien operabel.
Fuck.
Und irgendjemand in der Imperial Navy hat da nicht so wirklich den Double-Check gemacht. Denn dann, glaube ich, wäre man an die Grenzen der Ork-Gerissenheit geraten. Man ist da einfach hin und hat versucht, die zu bergen. Beziehungsweise ne, die Leute, und vor allem die Schiffe, die ja sehr wertvoll sind, einfach zu retten.
Du wurdest von einem Ork übers Ohr gehauen.
Stell dir vor.
Alter.
Stell dir vor. Das ist schon peinlich. Also ich glaube, der Kommodore oder der Admiral oder wer auch immer da zuständig war, ich hoffe, der wurde zum Servitor gemacht. Denn das ist wirklich, das ist hammerdämlich. Es hört ja nicht, also du denkst dir jetzt so, ah geil, die wurden in die Falle gelockt, ne? Kapitel abgeschlossen. Nein, es wird noch viel geiler. Die haben diese gekaperten Schiffe dann als Ramböcke benutzt, um die gegnerische imperiale Flotte einfach auszulöschen.
Ach du Scheiße, Kreuzer, so dicke einfach.
Weil
so
die haben nicht Schiffe, die haben nicht reagiert, als sie gesehen haben, dass die auf einmal dann doch fliegen. Und haben gedacht, oh geil, jetzt sind die auf voll Schub und gehen quasi durch uns durch an uns vorbei und dann können wir wenden und dann fliegen wir zusammen nach Hause.
Ja, klar.
Nein, die sind einfach in den letzten paar Kilometern, in denen es drauf ankommt, sind die auf die zugelenkt und haben die einfach gerambockt.
Ach du Scheiße.
Du hattest keine Abwehrmaßnahmen am Start. Du hast nicht reagiert, weil du einfach keinen Verdacht geschöpft hast. Ja,
ja, vor allem, du hast ja auch einfach gedacht, das ist eine Standard-Bergungsmission. Ne? Das ist so ein ganz klassischer.
Ja, und du wurdest nicht stutzig, dass die auf einmal funktionale Antriebe hatten.
Es ist sehr weird. Ja, stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr weird. Saugeil. Es ist einfach bescheuert. Aber ja. Hey, ich meine, dann ist auch verdient. Dann haben die Orks also, auch tatsächlich verdient gewonnen.
Das ist ein verdienter Win. Und das ist eine von vielen kleinen Anekdoten aus diesem ganzen Octarius-Ding. Also, wenn ihr das lesen wollt, wir spoilern euch hier nicht, ja? Ich habe mich nicht zu tief reingelesen. Aber so ein paar Sachen sind halt einfach der Scheit. Ja? ich nehme euch auch nichts. Ich mache euch nur Appetit drauf. Ja, und auf einmal geht's da ab bei diesem sogenannten Pancalis Breakout, ja, in dieser Region, um dieses System, weil es wird, wie wenn du dir eine thermografische Karte anschaust und dieser Punkt wird von rot zu gelb zu glühend weiß.
Ja, ja, ja.
Ja, also Imperium schickt immer mehr Shit hin, Tyranniden checken immer mehr aus. Orks sehen eine Klopperei und denken sich, here we go, here we go, here we go.
Und kommt immer mehr Zeug zusammen in eine Masse rein. Immer
ja,
mehr.
Genau. Und das Dumme ist, es kommt auch zu einem Zeitpunkt, an dem der gesamte Gürtel, dieser gesamte undurchdringliche Mantel, dieser Cordon Impenetra, noch nicht mal auf halber Stärke war, die man kalkuliert hat, um da wirklich sinnvoll eine Grenze zu bieten, an der Tyranniden oder Ork-Kräfte, die sich verirren, so abbouncen würden. Weißt du? Also
ja.
Das war noch nicht mal gegeben.
Ach, scheiße.
So, das ist, als würde jemand eine Baustelle anzünden.
Ja, ist nicht weißt so schwer.
Nee, und vor allem, also, du bist halt noch gar nicht, der Typ mit den Sprenklern war noch nicht da, der hat noch nicht installiert, weißt du?
Ach, scheiße.
Und es geht ab. Also schon jetzt haben wir verschiedene Space Marine Chapter, ja, verschiedene Nachfolgerorden und Gründerorden, die ich auch gar nicht alle aufzählen kann. Aber das sind so interessante Player dabei wie, wie heißen denn die Kraken-Dudes, die von den Salamanders abstammen? Kennst du die?
Ja, fuck.
Die irgendwas Kraken halt. The Dark Krakens.
Dark Krakens.
Ja, das immer. Dark Krakens, genau. Und wir haben eine absolut mega lange Liste von Astra Militarum-Regimentern. Unter anderem das Todeskorps von Krieg ist fett am Start im Octarius-Konflikt.
Ich meine, logischerweise, ne?
Also, das ist ein Zermürbungskrieg, hallo?
Da brauchst du die aber auf jeden Fall.
Aber eigentlich ist es assi dumm, weil wenn es ein Regiment gibt, das Biomasse liefert, ist es das fucking Todeskorps.
Ja, das ist richtig, aber jetzt stell dir mal vor, gegen Orks schon ziemlich geil auch, ne? Weil
ja, aber dann doch lieber die Stahllegion von Armageddon, die sind auch am Start, denn die kennen sich mit Orks aus.
Da musst du halt alles Mögliche zusammenziehen, was
ja,
halt
ja. Kardianer mischen mit, wir haben die, ich versuch's mir gerade aus dem Gedächtnis zu ziehen, Vostroianer haben wir, Sukabliat, und haufenweise Regimenter. Sisters of Battle sind natürlich am Start. Und ist doch klar, es ist ein Szenario geschrieben für eine Eddie als Supplement. Und jeder soll seine Armee irgendwie da spielen können, verstehst du?
Ja, vor allem, du musst es auch irgendwie logisch begründen können, warum die jetzt da mitmischen. Ne? Und das kannst du halt da super leicht. Kannst sagen, natürlich, die wurden halt gebraucht, ja.
Ja, eben, genau. Und deswegen wahrscheinlich auch der Konflikt in dieser Tragweite. Also, ich glaube, das ist jetzt kein großes Mysterium. Und, die Aldari, die haben auch mitgemischt. Die sehen nämlich die Bedrohung auch. Also, wer glaubt, dass das Elder Tyranniden anschauen, das denken, ist schon cool. Der hat nicht aufgepasst.
No. Und auch Orks als, ne?
Genau.
Ehemalige, ne? Kannte man.
Orks, ehemalige Geschwister, aber mittlerweile Erzfeinde, absolut, ja.
Ja.
Mhm. Oh, es tut so gut, wieder einen guten Riesling-Schorle zu trinken.
Ja. Oh ja, ich lieb sowas. Und die Harlequins, ne, die sehen ja so eine Scheiße auch auf 3000 Milliarden Lichtjahre und denken sich,
Ja, und vor allem, wenn es darum geht, dann irgendwie bestimmte Kräfte und entscheidende Figuren zu lenken, ja, da sind die sicher am Start. Aber ja, die Aldari bedienen sich hier aufgrund der Größenordnung tatsächlich auch wie soll ich sagen, die bedienen sich Mittel, derer wir oft nicht so als Aldari gedenken, mein Gutster.
Okay.
Die zünden das Äquivalent von psionischen Nuklearwaffen um diesen Sektor herum. Ja, also um diesen Subsektor. Die ballern mit irgendwelchen gigantischen Anti-War-Psi-Störbomben rum. Und zwar gezielt. Ja, also die werfen nicht einfach nur viel auf viel und hoffen, es hilft. Sondern machen das ganz genau da und ganz genau zu einem Zeitpunkt, bei dem die Runenpropheten sagen, das ist schlau. Und können so, wenn die Orks die Überhand gewinnen, können sie die Orks schwächen. Und wenn die Tyranniden zu krass abgehen, können sie sogar den fucking die Synapsenkreaturen stressen. Dass der Hive-Mind kaum funktional ist und die Orks dann wiederum dort. Also die mischen halt wieder so im Kessel rum, weil sie Heilige die meiste Scheiße. Ahnung von allen haben und weil sie einfach die Schlauesten sind und überhaupt. Elder halt.
Aber die können mit den Synapsenkreaturen ficken?
Durchaus, ja.
They can do that? Okay, ja, okay, alles klar.
Ja, die Aldari verstehen den Warp auf einer Ebene, wie es die besten Librarians, ich sag immer aus Versehen Bibliothekare in meinem Kopf, die besten Skriptoren der Space Marines nicht können.
Ja. Ja. Das ist so heftig, ja. Okay, gut, aber das tun sie auf jeden Fall. Mhm.
Ja, es gibt vielleicht nur einen Menschen, der begreift, wie ein Eldrad Ulfran funktioniert, und das wäre Malkador. Der ist frittiert.
Ja, der ist in die Heißluftfritteuse gesteckt worden, der arme Mann.
Yo.
Und wurde noch ein Toast dabei gegeben. Ah, gut.
Ja, und das ist wichtig zu erwähnen. Also die Elder, die schauen nicht nur zu und drehen Däumchen. Die müssen sich natürlich wie immer in alles einmischen. Und Gott Imperator sei Dank.
Ja. Gut, aber ich meine, hey, in dem Zusammenhang, klar, braucht man so.
Genau. So, und jetzt will sich der Onkel auch mal wieder ein Schollei schenken.
Ja, mach das mal. Und neben den Aldari gab es bestimmt auch noch andere stresssuchende Asoziale, die sich da mit beteiligt haben, oder?
Das ist ein verdammt gutes Stichwort, weil wo man Schwäche riecht, da ist man als Räuber nicht weit. Und es gibt ja noch andere Räuber als die Tyranniden. Und ja, wenn wir von Aldari sprechen, da ist ja noch eine andere Fraktion, beziehungsweise ein Teil derer, die stehen darauf, wenn das Imperium irgendwo am Krumbeln ist.
Drukhari.
Ja, und jetzt werden die Welten in diesem Octarius-Cluster und auch am Rand werden mehrfach überfallen von Drukhari-Sklavenschiffen.
Fuck, das ist ja traurig. Darauf erstmal ein Hasseröder.
Prost.
Cheers. Ja, das ist scheiße für die Leute da, ne? Also, Drukhari willst du nicht haben, dieses Verunkel am Arsch. Das ist wirklich.
Ja, stell dir vor, ey, du bist frisch vom Imperium versklavt. Darfst in der Fabrik schuften oder am Lärsgewehr, kriegst weder Lohn noch Sold, weil ne, der Imperator befiehlt, das ist zum Überleben der Menschheit, was soll's. Und du denkst dir, okay, wenigstens kriege ich jetzt noch nicht irgendwie einen Chopper in die Fresse oder Dacker oder irgendeine Tyrannidenklaue oder irgendeinen Säurecocktail.
Ja, genau.
Dann kommen die verdammten Fetischelfen und machen aus dir ein Sofa, ey.
Das ist halt auch eine Scheißsituation, das muss man einfach ganz klar so sagen, ja? Also, ja. Ich meine, ich bin lieber ein Stahlarbeiter ohne Rechte als ein Sofa ohne Körper.
Als die Casting-Couch auf Gomorra.
Genau. Weißt du? Also, nee, das muss einfach nicht sein. Es gibt Dinge, die sind halt einfach nicht notwendig in meinem Leben.
Und auf der Couch wird ganz anders gecastet, als wir es aus dem Internet kennen, mein Freund. Also.
Da ist Arschbohrer wörtlich zu sehen.
Na, machen wir weiter mit dem Octarius-Konflikt.
Ja, genau.
Jetzt gibt's noch ein cooles Gimmick, das ich loswerden möchte, nämlich. So ein Setting hat, wie gesagt, Story, und auch wenn wir nicht die komplette Story breittreten, hier gibt's noch ein geiles Schmankerl darüber, wie Inquisitoren vom Ordo Xenos denn eigentlich operieren, denken und nach welchen Strohhalmen sie verzweifelt versuchen zu greifen, um diesen Clusterfuck irgendwie in den Griff zu kriegen.
Das interessiert mich tatsächlich sehr, weil ich meine, wenn es einer wissen sollte, wie man irgendwie damit umgeht, dann doch die Jungs, oder?
Ja, und dann wird man auf einmal, ich weiß jetzt gerade aus dem Halfter nicht direkt, wie die Person hieß, das ist auch sekundär, denn es wurde ein Inquisitor aufmerksam auf ein interessantes Artefakt, möchte ich es nennen.
Okay.
Irgendein fucking Mac-Boy in Zusammenarbeit mit einem Weird-Boy hat ein Ding zusammengeknüppelt. Das musst du dir vorstellen, wie so ein blecherner Nudelsieb mit irgendwelchen lustigen Kabeln und Antennen drauf. Das ist ein mega mächtiger Helm.
Ach du Scheiße, was macht das?
Der kriegt's hin, einen Ork dazu zu befähigen, die Synapsenverbindung der Tyranniden zu stören.
Ach komm, hör auf. Ach komm.
Also. Ja, Mann.
Aber gut, ich meine, wir sind in einem sehr lange anhaltenden War, der massiv intensiviert wurde. Und wie wir wissen, ist War-Energie eine reale, Energiequelle für auch Kreativität von MacBoys. Ja, genau.
Und ich meine, die können. Du hast es selber gesagt, ne? Orks passen sich ihren Gegnern technologisch immer irgendwie an, indem sie irgendeinen Schrott zusammenkloppen.
Und dann kommt irgendwie so eine hochkomplizierte Scheiße raus, die einfach niemand sonst so in dieser Art und Weise hätte entwickeln können, außer halt dieser eine MacBoy, der mal eine fixe Idee hatte im War.
Jo. Das bleibt dem Ordoxenos nicht geheim. Und dann starten sie eine mega aufwendige Version auch mal wieder mit der Deathwatch und ich glaube sogar im Tandem mit einer Aldari-Tante. Und
oh, sehr richtig.
Versuchen, dieses Ding zu sichern. Und das in sich ist wieder eine Riesen-Story. Landen da auf einem Planeten und das ist irgendwie eine alte Aldari-Jungfernwelt und daher auch die Verbindung und die Kommunikation mit den Eldar. Und Da kriegen sie es mehr oder weniger hin, dem Ding habhaft zu werden und versuchen halt damit rumzuexperimentieren. Natürlich an lebenden Versuchsobjekten etc. Und checken erstmal gar nicht, dass es einen Ork braucht, um dem das Ding aufzusetzen.
Erstmal 3 Tantra-Tänzer und Yoga-Lehrer da verpulvert, ne, von den Welten damals, bevor sie es gecheckt haben. Mhm.
Irgendwelche armen Schweine. Und bei Ork-Kriegsgefangenen hat es dann irgendwie funktioniert. Und man hat dann auch so leichte Erfolge erzielt, ohne wirklich zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und dann war allerdings aber auch diese Mission von Unglück beseelt und es hat eine ganze Menge Orks angelockt an diesem Punkt.
Oh, das heißt, es hat 2 Wirkungen gehabt, dieser Helm.
Ja, es hat War-Energie angezogen und Weird Boys dann so dahin und alles so okay. Und ja, dann hat sich da so ein riesiger Schatten um diesen Planeten hat sich dann so breit gemacht und man dachte erstmal, fuck, hier Schwarm. Ne, es waren fucking viele Orks und vor allem das.
Es waren einfach alle Orks.
Ja, also ich glaube, das Dramatischste an dieser Szene war halt einfach, dass das Letzte, was die Leute da gesehen haben, waren einfach. Also so ein imperialer Kreuzer nach dem anderen ist verglühend in die Atmosphäre gestürzt.
Ach du Scheiße.
Weil die Ork-Flotte da aufgeräumt hat.
Also wirklich so mehrere Wars, die aufeinander getroffen sind wahrscheinlich.
Und ja, und dann war da halt auch wieder Sense.
Und wie, also das ist ja wirklich ein Clusterfuck. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal aufgerollt in verschiedenen Dimensionen. Aber ich meine, also sowas hat doch keine Lösung, oder?
Es wird ja grundsätzlich immer erst viel schlimmer, bevor es besser wird.
Ja, klar, muss es sein.
Ja. Wie genau es schlimmer wird im Detail, das werde ich dir in der zweiten Installation dieses Themas erzählen, denn für heute habe ich mein Pulver verschossen.
Mhm, okay. Ich meine,
es ist schon geil. Und ich möchte auch gerne wieder anknüpfen an der Story mit diesem Helm. Ich bin da jetzt über verdammt viele Sachen drüber gehuscht. Da knüpfen wir nochmal dran an. Ja, dann werde ich vielleicht auch ein paar Sachen genauer bzw. richtiger erzählen. Nur keine Sorge, liebe Zuhörer. Aber ich wollte dir jetzt halt einfach nur mal den Einstieg und das Geschmäckle in den Konflikt Octarius geben.
Mhm. Ey, ich meine, es ist mega geil, die ganze Story. Es ist wirklich ein Thema, was ich wirklich noch nie in dem Sinne gehört habe. Ich kann mich ganz dunkel dran erinnern, dass du damals mal irgendwann vor Jahren erzählt hast, dass es da so einen Konflikt gibt, wo sich Orks und Tyranniden durchgehend auf die Fresse hauen und immer stärker werden. Ne?
Ja, da war das noch frisch vor 3+ Jahren, ja.
Ja, genau. Und aber seitdem haben wir es ja auch noch nicht mal, glaube ich, erwähnt. Also
wir haben auch andere Brötchen zu backen. Wir sind ein sehr junger Warhammer-Podcast nach wie vor und es gibt so viel zu erzählen, von daher. Aber jetzt, das hat mich so lange gejuckt und hat mir unter den Nägeln gebrannt. Ich dachte, jetzt ist mal Zeit dafür.
Ey, und das hat mir auch mega gut gefallen. Man hat es wahrscheinlich auch mitbekommen, wir hatten super viel Spaß, das erstmal anzukratzen, diese Kokosnuss von außen, ne? Und ich denke, das nächste Mal, beim nächsten Installment, wie du es gesagt hast, dann gehen wir mal so ein bisschen tiefer nochmal in die Materie, ne?
Eine Sache kann ich schon mal andeuten. Beziehungsweise ich möchte dir die Chance geben, deine eigenen Synapsen mal ein bisschen anzufeuern. Was glaubst du, ist denn jetzt noch notwendig? Was ist unvermeidbar?
Also unvermeidbar in dieser Situation ist, wir haben diesen Mantel, ja?
Nicht unbedingt, wie das jetzt, wie wir es sehen, weitergeht, sondern wer kommt denn noch auf den Plan? Mit wem rechnest du noch?
Denk
nicht so kompliziert.
Das Chaos natürlich, ist ja noch gar nicht da.
Korrekt.
Ja, natürlich ist Chaos, wer denn sonst?
Wo Blut vergossen wird.
Ja. Fuck, stimmt. Scheiße. Da ist ja noch gar keine Warp-Inkursion passiert. Bis jetzt.
Eben. Uiuiui. Also, wo Krieg ist Chaos und wo Chaos ist, ist das Chaos nicht weit.
Ja, also da gibt's bestimmt irgendwie ein paar Dämonen beziehungsweise Dämonenprinzen, die sich da denken, da können wir mitmischen, das wird geil.
Ja, du kannst doch kein Supplement machen für eine ganze Eddy und dann sämtliche Chaos-Spieler ausklammern. Ich glaube, es geht los.
Das geht nicht, nee. Also das muss auf jeden Fall noch kommen und da bin ich sehr, sehr gespannt und gespannt wie ein Flitzebogen. Ich sag's anders.
Gespannt wie Nachbars Lumpi, sagt man so schön.
Ja, gespannt wie ein Flitzebogen, wie diese Scheiße da sich weiterentwickelt. Weil es sieht nicht gut aus, lieber Erben, ja? Das können wir schon mal so sagen, es sieht nicht gut aus.
Nee, ist bösfinster. So wie es sein soll.
Herrlich.
Möchte und kann nicht aufhören, ohne unsere Patronen zu loben. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich möchte die neuesten Unterstützer und auch eben unsere krassesten in Anschluss erwähnen, wie es sich gehört. Ich fange an mit den Chunk-Servitoren. Da ist einmal der Doyodex am Start. Des Weiteren Silver Fox, Florian Kohl, der Zwergenkrieger, Moritz Zombie, Jan Gregor Bialy, Raban ist ein angetrunkener Gardist.
Oh, ja.
Der Serenti40k, auch Chunk-Servitor. Chavo Showman, ebenfalls. Der Rübenteufel. Der Meder. Crasher Risiko. Dann haben wir McFatman. Katharina Koper. Alexander Schauerte. Und Michael Naus ist ein angetrunkener Gardist, genauso wie Roy Hesse Bob. Und
geil. Der Reuhesse Bob.
Ja, und McFatman ist auch ein angetrunkener Gardist. Also krasser Respekt, vielen lieben Dank. Und
Dankeschön, ihr Lieben.
Es geht sogar weiter mit einem trinkfesten Kommissar. Das ist Ramon Prinzbach. Dankeschön.
Ramon Prinzbach, dankeschön. Danke, mein Lieber. Vielen lieben Dank.
Und wie es sich gehört, hier jetzt noch zum Abschluss einmal den Filter anwenden. Unsere Inebrianten des Adeptus, unendlicher Dank gebührt euch, großen Helden des Imperiums, Herr Zwiebel, Mann der ersten Stunde. Ich glaube, er ist der erste unserer Unterstützer gewesen.
Wahnsinn. Also wirklich so eine lange Unterstützung. Das ist ultra krass. Dankeschön.
Ich habe erst kürzlich wieder über WhatsApp mit ihm kommuniziert. Es geht ihm sehr gut. Ist Familienvater etc. Ganz, ganz toll. Christian Bender am Start weiterhin. Ja. Inebriant des Adeptus. Der ist Sascha. Inquisitor Grey Rose Bryan. Yes. Der Inquisitor, der immer nach Inquisitor Grey Rose Bryan genannt wird. Hydra 421.
Yes,
Mero Vincator. You Chess McGoth-Titties, bitte bleib immer inebriant, damit ich deinen Namen vorlesen kann.
Bleib immer auch diesen, halt diesen Namen, das ist so geil.
Lord Fuchs und Dan. Neuerdings dabei in den erhabenen Reihen der Inebrianten. Vielen lieben Dank für alles. Ihr seid die Geilsten.
Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ernsthaft.
Ja, Jabba, Octarius-Krieg. Also ich denke, du bist gickrig auf den nächsten Teil.
Ich bin gickrig und fickrig auf den nächsten Teil. Es freut mich wirklich sehr und ich kann es kaum erwarten. Meine lieben Freunde, ihr könnt es bestimmt auch kaum erwarten. Sorgt euch nicht, es wird bald weitergehen mit den nächsten oder der nächsten oder was auch immer Folgen Adeptus in Ebris, der Warhammer 40k Lore-Podcast mit Schuss. Das war euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabba und
euer Irm. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tata.
Tschüss.